Geh doch mal zu deinem Elektroinstallateur. Frag doch mal, hey, wie sieht's denn aus? Ich verkaufe dem demnächst ein Elektroauto, der will es unbedingt. Kannst du ihm die Ladestation? Können wir das so in einem Package haben? Geh doch mal zum Solarinstallateur. Hey, der kriegt jetzt ein Elektroauto und eine Ladestation. Können wir dem nicht noch eine PV-Anlage verkaufen? Und dann macht ihr womöglich einen Revenue-Sharing draus. Jeder kriegt 3% vom anderen oder keine Ahnung, was das Lead generieren. Das ist das Typische, was wir ja machen, oder?
Podcar. Präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group.
Wir alle beschäftigen uns mehr oder weniger intensiv mit der Zukunft. Versuchen vorauszusehen, was auf uns zukommt, welche Technologien und Veränderungen unsere Gesellschaft und unseren Arbeitsalltag verändern könnten. Was ist, wenn KI besser Auto fährt als jeder Mensch? Was, wenn Energie im Überfluss vorhanden ist? Und was, wenn wir Roboter statt Autos kaufen? Was passiert denn mit uns? Und genau zu diesen Themen ist heute Morell Westermann, der Zukunftsforscher, zu Gast im Podcast. Er ist unterwegs auf verschiedenen Bühnen im Dienst von einer positiven Zukunft, hält Vorträge und begleitet die Unternehmen in ihrer Transformation. Herzlich willkommen, Morell Westermann. Was hat dich heute schon besonders beschäftigt?
Dass wir heute Morgen kurz überlegen mussten, ob ich den Verbrenner fahren muss oder ob das Elektroauto fahren darf.
Also du fährst noch Verbrenner?
Ja, wir haben noch einen Zweitwagen, den wir mit weniger als 5000 Kilometern im Jahr bewegen. Und deswegen lohnt sich halt einen Neukauf nicht. Und eigentlich lohnt sich das Auto an sich nicht. Aber für sowas wie heute war es sinnvoll. Und die Diskussion, die wir morgens in der Familie führen, ist, wer fährt die weitere Strecke und der fährt das Elektroauto. Okay. Das ist halt lustig, weil die Reichweitendiskussion war ja die letzten Jahre dominant zum Thema Elektroauto. Und ja, also für die Kurzstrecke nehmen wir das Elektroauto und für die weiten Strecken fahren wir das Auto. Und wir haben diese Diskussion bei uns zu Hause komplett umgedreht. Und so durfte ich also heute Morgen den Verbrenner fahren und mal wieder so ein bisschen zurück in die Vergangenheit geworfen werden und feststellen, warum man das alles eigentlich gar nicht mehr will.
Und das ist immer noch geschaltet?
Also richtig, richtig. Hat keine Klimaanlage, ist geschalten, hat einen 1-Liter-Motor, deswegen ist er irgendwie für mich auch noch tolerierbar. Wir verbrauchen dann tatsächlich so um die 5 Liter auf 100 Kilometer, was immer noch 5-mal mehr ist, als der Elektro braucht. Aber ist doch wirklich, also wenn man sich das überlegt, wenn unsere Industrie angefangen hätte mit Elektroautos und wir heute würden jemandem versuchen, einen Verbrenner zu verkaufen, das wäre völlig unmöglich. Also wenn man sich das wirklich so in der Gänze mal überlegt, was das bedeutet, in ein Verbrennerauto einzusteigen, da den Motor zu starten, dann beginnen die Vibrationen, dann muss man die Kupplung treten. So, es wird ja in der Fahrschule trainiert, ne, Gang und Kupplung und Schleifen und dann bei mir am Hang noch anfahren und so. Das ist völlig absurd. Also es wäre heute 2024, wir sind im April 2024 heute mit der Sendung, es wäre völlig absurd, jemandem Verbrenner zu verkaufen.
Lass uns nachher noch schnell tiefer in die Thematik einsteigen. Ich würde noch gerne ein bisschen darüber reden, was ein Zukunftsforscher macht. Und Zukunftsforscher, das tönt auch nach einem wissenschaftlichen Thema, Laborbedingungen. Wie kann ich mir so ein bisschen deine Arbeit als Zukunftsforscher vorstellen?
Also Zukunftsforscher sind sehr neugierige Menschen und ich glaube, damit ist schon mal klar, dass jeder Zukunftsforscher werden kann. Es gibt tatsächlich einen wissenschaftlichen Ansatz dabei. Man kann mittlerweile Zukunftsforschung zum Beispiel in Berlin studieren. Aber so wie die Zukunftsforscher in meinem Netzwerk das betreiben, ist es eine Mischung zwischen dieser großen Neugier, einer großen Zeit, die man seiner Recherche widmet und dann eben das neugierige und offen und vorurteilsfreie Lernen aus Entwicklungen und den Gesprächen mit den Firmen, die dazu führen, dass man vielleicht eine etwas mutigere Sicht auf die Zukunft hat und eine etwas strukturierte Sicht auf die Zukunft hat.
Also nicht Laborbedingungen, sondern du bist bei dir daheim, du liest Artikel, du tauchst in eine Thematik tiefer ein. Der grösste Teil von deiner Arbeit ist denn was dementsprechend?
Also das eine ist wirklich, wie auch meine URL hinten, morell.io, Input und Output. Also ich sauge viel Input auf in den Recherchen, in den Gesprächen mit unserem Zukunftsforschernetzwerk und in den Gesprächen mit den Firmen. Ich habe für die Shownotes nachher 2 Videos, wo mich mein Kamerateam auf der Arbeit begleitet hat, wo wir Recherche gemacht haben, wo wir zu Firmen gefahren sind, die an der Zukunft arbeiten, die wir interviewt haben, wo wir genau gelernt haben, was sie tun. Und das bringen wir dann in den Zusammenhang mit den globalen Trends, über die wir ja nachher noch sprechen. Und das ist dann die sogenannte Tipping-Point-Analyse. Also wann wird eine Technologie billiger und besser als das vorhergehende. Und dann setzt sie sich ja üblicherweise durch.
Ja, aber das heisst ja, jeder könnte sich ein Zukunftsforscher nennen. Du hast vorhin gesagt, jeder kann das auch.
Unbedingt.
Grundsätzlich. Aber was qualifiziert dich denn als Zukunftsforscher?
Ja, eine Mischung aus Neugier und vielleicht dann doch einem universitären Hintergrund. Also ich bin ja Diplom-Ingenieur, da kommt man an einem Physik, Mathematik, Maschinenbau, Grundstudium nicht drumherum. Es hilft schon sehr, sowas wie Kilowatt und Kilowattstunden auseinanderhalten zu können. Es hilft schon sehr, physikalische Grundgesetze mal verinnerlicht zu haben, dass man halt relativ schnell dann Bullshit von wirklichen Innovationen unterscheiden kann.
Wir wollen heute über vier Themen miteinander reden. Und das ist eigentlich einerseits mal die selbstfahrenden Autos. Du hast vorhin schon angesprochen, du hast heute einen Verbrenner genommen.
Ja.
Aber wir wollen noch weiter führen gehen über die selbstfahrenden
Autos. Ich musste den Verbrenner nehmen.
Genau, okay. Dann, wenn wir über selbstfahrende Autos reden, kommt dann sehr schnell das Thema Robotik zum Zug. Dann aber auch regenerative Energien. Und am Schluss wollen wir natürlich noch ein bisschen reingehen, was heisst denn das? Oder was könnte das Geschäftsmodell für ein Autohaus, für eine Autogarage in der Region sein? Ja, ich selber, ich freue mich natürlich, wenn ich das erste Mal in die Ferien fahren kann. Ich habe es gerade Ferien gebucht und wir gehen in die Ferien mit dem Auto natürlich jetzt bei uns. Und ich würde mich natürlich freuen, ich könnte das mit einem selbstfahrenden Auto machen. Und es wird immer wieder über die Situation Level 4, Level 5 geredet. Also das sind ja die verschiedenen Stufen zum autonomen Fahren. Mhm. Level 5 werden komplett autonom. Wie schätzt du so die Situation aktuell ein und wann kommen die selbstfahrenden Autos?
Ja, also die vier Themen, die du angesprochen hast, die wären schon eigene Podcasts wert. Ich werde mich heute zusammenreißen, kurz und knackig zu antworten. Vielleicht wer dann unbedingt tiefer einsteigen will, kann dich ja nochmal ansprechen, was es da für Möglichkeiten gibt, dass wir jedes Thema für die Firma dann vertiefen. Aber diese vier Themen sind an sich schon so große Themen, dass wir heute wirklich nur an der Oberfläche sein können. Zu deiner Frage, wann haben wir autonome Fahrzeuge, deswegen kurz geantwortet, die haben wir heute schon. Die existieren schon, gerade in den USA kann man damit jetzt schon heute kommerziell als normaler Passagier, als normaler Gast damit rumfahren. Und es gibt einen wunderschönen Blog von einem Kollegen, auch Zukunftsforscher in den USA, der letzte Führerschein-Neuling, der sich den ganzen Tag darum kümmert, was diese autonomen Fahrzeuge tun. Der trackt die, der lädt Videos von denen hoch, der hat auch mehrere Videos hochgeladen, wo er selber als Passagier drin ist, dass man sich das mal anschauen kann. Und eben aus meinem Zukunftsforscher-Netzwerk sind eine ganze Reihe von Kollegen schon in diesen selbstfahrenden Autos unterwegs gewesen. Das haben wir schon heute. Also nicht, wann kommt das, sondern das ist schon da. Die Frage wäre vielleicht, was hindert den Schweizer Markt daran, das einzusetzen? Nichts außer die Reglementation. Und da ist vielleicht wieder so ein bisschen Angst in der Gesellschaft vor diesen neuen Methoden. Es gibt dann ein schönes Beispiel, diesen Red Flag Act aus England, wo es eine Vorschrift gab, dass vor allen motorisierten Fahrzeugen jemand mit einer roten Fahne vorlaufen musste, um die Umgebung, um die Passanten vor diesem neuen Vehikel zu warnen. Und damit hat man Folgendes erreicht. Also vielleicht wurden Leute gewarnt, aber ich glaube, das war nicht so sonderlich relevant, sondern vor allem hat man den Vorteil von diesem Vehikel, unendliche Reichweite im Verhältnis zu einem Menschen und viel höhere Geschwindigkeit im Verhältnis zu einem laufenden Menschen, negiert. Man hat damit also eine Technologie absichtlich verzögert. Und Ähnliches nehme ich auch in Deutschland und der Schweiz wahr, dass man halt mit so vorsichtigen Reglementen versucht, Technologien auszubremsen, weil man Angst davor hat. Und Angst ist nie ein guter Berater.
Natürlich, wenn man bis auf die Postkutschen zurückgeht, oder, dann ist ja das auch, dort ist ja auch jemand drauf gewesen, der das gesteuert hat. Nachher das Auto, das Lenkrad, es hat immer jemand gebraucht, der das steuert und jetzt plötzlich nicht mehr. Das ist für Menschen unglaublich komisch auch.
Oder? Ja, aber es ist schon da. Also die Technologie ist schon da. Sie ist eigentlich im Schnitt schon besser als der durchschnittliche Mensch. Also du fährst Auto und du hast sehr schön formuliert, wann kann ich endlich mit meinen Kindern und Familie in die Ferien fahren, ohne fahren zu müssen? Viele Menschen antworten noch, sie wollen noch selber fahren. So ist Freude am Fahren, war so ein Slogan von einem Autohersteller. Das mag ja auch noch seine Berechtigung haben. Also auf der Rennstrecke, wenn ich dann Nordschleife, vielleicht Touristenfahrten mache, natürlich will ich dann selber fahren. Da geht es ja ums Erleben des Fahrens. Aber das, was ich jetzt gerade zu dir gemacht habe, das Pendeln zur Arbeit, das seinen Körper von A nach B transportieren, das nervt ja eigentlich nur. Und wenn man das automatisieren könnte, dann wäre das für sehr viele Leute, ich glaube, eine Entspannung. Wir würden auch sehr viel weniger Unfälle haben, weniger Road Rage. Wenn man Fahrradfahrer ist, dann hasst man Autofahrer. Wenn man Autofahrer ist, hasst man Fahrradfahrer. So allein diese Konflikte würden dann schon komplett verschwinden. Ich sehe da eine sehr, sehr positive Entwicklung und es macht einen Riesenspaß, das zu beobachten. Und ja, es ist schon heute da.
Du hast vorhin gesagt, In Amerika haben wir Tesla lanciert FSD, also Full Service Driving, vor einigen Wochen in den USA und auch jetzt in Kanada. Und wenn man ins Netz schaut und die Videos anschaut, die sind schon ziemlich eindrucksvoll. Auf der anderen Seite, hast du gerade vorhin gesagt, stehen Reglementierungen, stehen Politik, die massive Einschränkungen macht. Mhm. Wie siehst du so ein bisschen die Situation?
Ja, FSD in den USA kann viel mehr als in der Schweiz. Mhm. Es ist die gleiche Technologie, das gleiche Auto, wir haben ähnliche Straßen. Aber es kann hier weniger, weil weniger erlaubt ist. Und das ist schon einfach absurd. Denn FSD heute, also Full Safe Driving, ist schon heute sicherer als ein durchschnittlicher Mensch, der dann müde ist, der abgelenkt ist, der schlecht gelaunt ist, der mal Stress mit irgendwem oder was hatte, der emotional reagiert, der vielleicht betrunken ist und vielleicht auch mal medizinisch nicht in der Lage ist zu fahren. FSD im Schnitt ist heute schon besser als ein Mensch. Es gibt also keinen Grund, dass man dieses ewige Dilemma, überfährst du jetzt den Kinderwagen oder den alten Menschen, dieses Dilemma, das ist so sehr abstrakt und so sehr weit hergeholt, es kommt so selten vor, dass das nicht das Argument sein sollte, warum wir FSD zurückhalten. Dazu muss man auch sagen, das sind keine linearen Entwicklungen. Also jetzt guckt man zurück und ich selber hatte einen Tesla damals gekauft mit dem FSD und bin, also persönlich müsste ich zugeben, ich bin enttäuscht worden, weil ich damals schon gesagt habe, wenn meine Kinder zur Schule gehen, dann würden wir sie mit dem autonomen Tesla fahren lassen. Das hat nicht geklappt. Sie sind mittlerweile 10 und 9 Jahre alt. FSD ist noch immer nicht da. Aber das ist auch keine lineare Entwicklung. Also nur weil es die letzten 5 Jahre nicht funktioniert hat, heißt das nicht, dass die nächsten 5 Jahre nicht funktioniert. Bei Software und gerade bei selbstlernender Software ist diese Exponentialität so wahnsinnig eindrucksvoll, dass wir davon ausgehen müssen, dass es jetzt sehr, sehr bald im großen Stil ausgerollt wird. Und auch wenn wir jetzt hier keine Aktiendiskussion machen, aber wenn man sich vorstellt, dass ein Automobilhersteller das autonome Fahren dann tatsächlich ausrollen kann, dann wird das die wahrscheinlich größte explosionsartige Wertzuwachs dieser Firma aller Zeiten bedeuten. Und wer das sein mag, sei dahingestellt, aber diese Technologie weltweit ausrollen zu können auf schon existierenden Fahrzeugen einer Flotte von mehreren Millionen im Markt, ja, was kann das bedeuten? Das können wir nachher noch diskutieren. Ja.
Weil man sieht ja eigentlich, bei den klassischen Autoherstellern wird auf Radar und LiDAR, Laser und so weiter gesetzt. Die anderen, die wir jetzt diskutieren, setzen auf Kamera, mhm, auf Bilder. Mhm. Was denkst du, welches System wird sich durchsetzen?
Ja, der Mensch hat die letzten, was fahren wir, Auto, 100 Jahre, ne, bewiesen, dass man mit sehr limitierten Sensoren, also unseren Augen, was eine Kamera abbildet, vielleicht noch so ein bisschen Gehraten- und Gierratensensor, also unseren Hinterngefühl beim Autofahren und vielleicht noch so ein bisschen Force-Feedback am Lenkrad, also wie sehr fühlt sich das Lenkrad haftend auf der Straße oder die Reifen eben driftend auf der Straße an. Mit diesen sehr, sehr limitierten Sensoren waren, mhm, wir in der Lage, diese Fahrzeuge die letzten 100 Jahre zu fahren. Warum sollten wir mehr als diese Sensoren brauchen, um ein Auto autonom fahren zu lassen?
Gibt es ja noch technische Einschränkungen, wo du siehst, ein LiDAR oder ein Radar ist viel komplexer eigentlich. Also du kommst auf die Komplexität zurück, wo du sagst, mit den Kameras, das ist das, was wir auch haben. Ja? Wir brauchen kein Radarsystem und so weiter. Also das heisst, das System der klassischen Hersteller ist eigentlich zu komplex in der Nutzung. Und darum wird es sich nicht durchsetzen.
Das ist wieder Diplom-Ingenieur. Ne? Gutes Engineering ist dann, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Mhm. Und wenn du mit einem reduzierten Sensor-Suite voll autonomes Fahren abbilden kannst, warum solltest du eine komplexere haben? Okay. Und die Automobilindustrie war gut darin, auf das 100. Cent Dinge zu optimieren. Also wenn man viele Millionen Stück davon braucht, dann ist auch ein kleiner Bruchteil eines Cents irgendwann eine signifikante Summe. Natürlich wird sich dann das durchsetzen, was mit simplerer Sensor-Suite die gleiche Funktionalität anbieten kann.
Also umso einfacher, umso besser. Und
gutes Engineering ist, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Genau.
Wenn das autonome Fahren jetzt so funktioniert, was bedeutet denn das hinterher für den Besitz von einem Auto?
Ja, das wäre ein eigener Podcast wert, aber ich mache es ganz, ganz kurz. Also heute in der Schweiz fährt so ein Auto, ich glaube, im Schnitt 15.000 Kilometer, so im Schnitt unter einer Stunde am Tag. Das ist also ein 1/24 sozusagen Nutzungszeit. Man redet also von wenigen Prozent Nutzungsdauer am Tag. Und das Auto, was ich jetzt gerade benutzt habe, ist ein gutes Beispiel dafür. Ich bin jetzt 50 Minuten zu dir gefahren, jetzt steht es 1, 2, 3 Stunden in der Tiefgarage und dann fahre ich es wieder 50 Minuten zurück und dann steht es dann die restlichen 22 Stunden zu Hause. Das macht keinen Sinn. Mhm. Das mit teuerste Investitionsgut, was der Herr und Frau Schweizer so kaufen, Deutsche genauso übrigens weltweit fast das Gleiche, mit einer Nutzungsdauer von einer Stunde pro Tag oder wenigen 5%, Ein Unternehmer würde eine solche Entscheidung nicht treffen. Mhm. Also ein Unternehmer würde die zweiteuerste Maschine seines Fuhrparks oder seines Maschinenparks nicht kaufen, wenn er sie mit einer 2- bis 5-prozentigen Nutzungsdauer hätte. Und das tun wir als Auto. Und in dem Moment, wo diese Dinger dann autonom fahren, werden sie eine massiv höhere Nutzungszeit haben, Faktor, sagen wir mal, 10 oder auch nur 5 oder auch nur 2 von mir aus. Das heißt, wir würden die Nutzungsdauer verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen und diese Autos werden wir dann nicht mehr selber kaufen. Denn diese Autos werden sehr viel effizienter eingesetzt werden können in dynamisch organisierten Flotten. Und sie werden dann ab und zu mal zum Laden noch stehen oder vielleicht zur Wartung, zum Aussaugen vom Innenraum, mhm, vielleicht zum Putzen, zum Reifen wechseln. Aber sie werden vor allem viel häufiger gefahren werden. Und wenn man die Nutzungsdauer eines Objektes, sagen wir um den Faktor 2 oder 5 oder 10 erhöht, was heißt das dann für die Anzahl der Objekte im Markt? Wir werden nicht mehr Autos verkaufen. Wir werden definitiv weniger verkaufen. Ob das jetzt 1/10, 1/5 oder nur die Hälfte davon ist, können wir diskutieren. Aber wir werden nicht mehr die Anzahl Autos auf den Straßen haben, wie wir sie heute haben.
Bedeutet eigentlich dann auch, dass das Auto ein Roboter wird? Das ist wie mein Mähroboter oder mein Staubsaugenroboter. Also da sind wir dann sehr schnell in der Robotik drin.
Genau, also wenn wir Roboter sagen, dann haben die meisten Menschen ja so ein Robitobi und das Flievertüt oder so ein R2-D2 vor ihrem geistigen Auge. Aber wenn wir über humanoide Roboter, mhm, sprechen, das wäre dann ein weiterer Podcast-Folge wert, mhm, finde ich, dann sind das so alleinsetzbare Haushaltshelfer. Aber die Autos, die selbst fahren, sind auch eine Form von Maschinen, automatisierten Maschinen und damit Robotern. Ja klar, also wir werden sehr bald einen Markt im Bereich Robotik haben, der weitaus größer sein wird als das, was wir heute Automobilindustrie nennen.
Gehen wir noch schnell zurück zu den selbstfahrenden Autos. Du hast vorhin von dem Tipping Point geredet, wir haben geredet von dem exponentiellen Wachstum. Was denkst du, wo stehen wir da? So, jetzt sind wir 2024, die selbstfahrenden Autos, wo das Szenario, das du vorhin beschrieben hast, wo siehst du so Timeline?
Die Entwicklung rückwirkend betrachtet, dann können wir eigentlich schon feststellen, wir sind eigentlich immer ein Stückchen weitergekommen. Also es hat sich immer irgendwie ein bisschen entwickelt, Computer haben sich weiterentwickelt, dann haben wir irgendwann Smartphones gehabt, die tolle Sachen konnten. Wir haben Maschinen und Automatisierung, Robotik-Dinge hat sich entwickelt, Software hat sich wie verrückt entwickelt. Ich meine, 23 war das Jahr von ChatGPT, wo das erste Mal ein sprachgesteuertes System auf dem Niveau eines normal gebildeten Menschen antworten kann. Wir sind jetzt 12, 13, 14 Monate in dieser Entwicklung drin und ChatGPT ist mittlerweile schlauer als jeder Mensch. Wir haben mittlerweile Large Language Models, die Dinge können, die wir uns vor wenigen Monaten nicht vorstellen konnten. Das, was wir Künstliche Intelligenz nennen, hat einen explosionsartigen Zuwachs an Geschäftsmodellen, Produkten, Ergebnissen und auch Geschwindigkeit in der Ausführung erfahren, dass es unvorstellbar war. Ja, ich glaube, wir können behaupten, dass wir in einer sich beschleunigenden Zeit sind. Dass wir in einer Umbruchszeit sind, dass wir als Gesellschaft einfach nicht mehr verstehen, wie schnell sich Technologien entwickeln und viele dann auch den Kopf in den Sand stecken. Das ist eben von Politik bis Technologie und dann am Schluss der Anwender, also der normale, du und ich als Privatmensch, die einfach sagen, komm, hör auf damit, Morell, hör auf einfach mit dem Zukunftszeug, ich kann das Gequatsche nicht mehr hören, ich komme nicht mehr mit. Und dieses sich zurückziehen ist überhaupt keine gute Idee, da kann ich als Zukunftsforscher nur motivieren, sich das anzugucken, weil es kann auch riesige Spaß machen und es kann auch riesige Chancen mit sich bringen, auch neue Geschäftsmodelle. Diese Entwicklung beschleunigt sich im Moment enorm. Wir sehen es uns an so 2, 3, vielleicht so Spitze des Eisbergs Technologien, Künstliche Intelligenz und eben Robotik, die unglaubliche Fortschritte machen, die wir die letzten Jahre uns nicht vorstellen konnten.
Aber fahren mit selbstfahrenden Autos?
Steht kurz bevor.
Wie 2 gesagt, Jahre?
Ziemlich sicher. Mhm. Vielleicht sogar eher. Die Frage ist, wann ist es erlaubt? Aber wenn du jetzt in die USA schaust und die autonomen Flotten von Waymo dir anguckst oder Uber, die fahren schon autonom. Also das ist ja schon da, wie wir anfangs ja schon sagten. Das gibt es ja schon. Es ist nicht, wann kommt das, sondern es ist schon da. Wann wird es erlaubt? Wann wird es ausgerollt?
Die Regulierung, die momentan noch offen ist. Und dementsprechend, also wo nicht klar ist.
Ja, wobei diese Flotten in den USA sind im Moment sehr spezifische Fahrzeuge, die enorm teuer sind. Etwa 250.000 kostet so ein Fahrzeug mit der Sensorsuite. Also das skaliert nicht sofort von Tag heute. Wenn man sich aber vorstellt, dass mit den existierenden Flotten von, jetzt wollen wir nicht immer auf Tesla rumreiten, aber es sind dann nur mal die, die halt in ihren Autos schon Hardware verbaut haben, die das potenziell möglich macht. Wenn man jetzt dieses FSD12 sich anschaut und wir denken mal Ende des Jahres oder Mitte des Jahres an 13, und es ist nachweisbar, dass das Faktor 1000 oder 2000 sicherer ist als der Mensch. Warum sollten wir es nicht einführen? Also Elon Musk hat selber mal gesagt, es wäre fahrlässig, es nicht zu benutzen. Es wäre fahrlässig, es nicht zu erlauben, wenn es denn jetzt Stand und heute schon 1000-mal sicherer ist als Mensch. Warum sollte man es nicht tun, wenn es jetzt schon Menschenleben rettet, Verletzungen reduziert, eben Fahrradfahrer überleben können, weil sie einfach nicht mehr überfahren werden, weil FSD schon besser ist als Mensch? Also gerade jetzt vor ein paar Wochen, ich glaube, den Tweet haben sie wieder zurückgenommen, ist ja ein Mann, der in einer medizinischen Notfallsituation war und nicht mehr in der Lage war, Auto zu fahren, in sein Auto noch gekrabbelt und hat FSD gesagt, bring mich ins Krankenhaus. Das ist ein sehr plakatives Beispiel, was heute schon mit autonomen Fahrzeugen oder schon in dieser Beta-Version möglich ist. Und natürlich ist es so nicht gedacht und natürlich ist es nicht erlaubt, weil FSD ist Beta und du bist als Fahrer noch verantwortlich für das Fahrzeug und das zu jeder Zeit verpflichtet eingreifen zu können. Also dieser Mann war das nicht mehr. Alles falsch an dieser Situation, aber es zeigt halt, was die Technologie schon kann.
Gehen wir einen Schritt vorne in die Robotik, die wir bereits ein bisschen angesprochen haben. Ein weiterer Bereich, der unsere Gesellschaft massiv wird verändern. Und was denkst du, wenn wir die Menschen eher Roboter kaufen als Autos?
Ja, in dem Moment, wo sie das Auto nicht mehr brauchen. Und das wird in dem Moment sein, wo es autonom ist. Und dann wird auch diese zweitgrößte Investition im Familienbudget plötzlich frei. Also nehmen wir mal an, ein durchschnittliches Auto kostet 30.000 Franken. Das ist eher schon günstig, ich würde sagen, Herr und Frau Schweizer zahlen eher gerne mal mehr für ein Auto. Das S von den Audis stand ja nie für Sport, sondern immer für Schweiz, oder? Und, und diese RS-Version war immer diese reiche Schweiz-Version, oder? So habe ich das meinen Eltern immer erklärt, als ich in die Schweiz gezogen bin. Und Herr und Frau Schweizer geben ja gerne Geld für großvolumige, Hoch-PS-Fahrzeuge aus, die man also vor allem hier nicht fahren kann, also mindestens mal, was die Endgeschwindigkeit betrifft, nicht. Und dieses Budget ist ja plötzlich frei. Und das ist gut so, weil meine Frau fragt mich immer, Morell, du bist Zukunftsforscher, wann kommt jetzt endlich der Haushaltsroboter? Und ich sage immer, bald. Jetzt ist es wirklich greifbar, weil wir in den letzten Jahren nicht nur ChatGPT gesehen haben, sondern einen Paradigmenwechsel in Softwareentwicklung. Früher haben wir Zeile für Zeile Softwarecode geschrieben und mittlerweile haben wir Self-Learning Systems, also sich selbst lernende Systeme. Die lernen so, wie Menschen Dinge lernen. Kinder lernen, laufen durch Probieren, durch Hinfallen, Aufstehen und Ausprobieren. Wir Menschen lernen von Leuten, denen wir Dinge abgucken. Zeig mir mal, ich mache das dann nach. Das ist so, wie wir lernen. Und die Firma Tesla wieder, ich will nicht immer drauf rumreiten, tut mir leid, aber sie sind halt in so vielen Dingen führend und so extrem innovativ. Und wenn man sich den Masterplan von Tesla anguckt, dann weiß man auch, wo das hinführen soll. Das ist der Secret Hidden Masterplan, müssen wir unbedingt verlinken. Der ist nämlich gar nicht so secret, der ist auf der Webseite und das seit vielen Jahren. Und die Masterplan Version 2 zeigt Robotik. So, wann haben wir Robotik? Robotik kommt dann, wenn wir die finanziellen Mittel frei haben. Robotik kommt dann, wenn das, was der Paradigmenwechsel Softwareentwicklung von Zeile zu selbstlernend funktioniert und wenn die Sensorsuiten, die wir in den Autos benutzen, Kameras, so günstig geworden sind, dass sie so schnell skalieren können, dass dieser humanoide Roboter, der fast alles kann, was ein Mensch kann, billiger ist als ein Auto. Dann werden wir uns nämlich diese Maschine kaufen, statt einem Auto, was wir mit dem Druck auf die Smartwatch zu dem Moment, wo wir es brauchen, bestellen können.
Also du redest aber auch von einem relativ grossen Markt in Zukunft. Ein Markt, der explodiert.
Nicht jeder hat einen Zweitwagen, aber jeder wird so einen Roboter haben wollen.
Und du siehst, der Roboter im Einsatzzweck daheim, das kann von Abwaschen, von Putzen, über Garten, über alle möglichen Massnahmen gehen.
Genauso wie wir Künstliche Intelligenz ja schon sehr limitiert zu bestimmten Themen hatten, also Narrow Intelligence, Systeme konnten heute schon Dinge besser als Menschen, also was weiß ich, Big Data Analysen, wenn ich das einem spezifizierten System gebe, kann es die Muster darin viel besser erkennen als jeder Mensch. Die Abgasreinigungs-, Fahrzeugsteuerung ist auch eine Form von AI, die sehr viel schneller und besser steuern und regeln kann als jeder Mensch. Also wir haben schon Narrow AI, die besser ist als Menschen. Aber diese General AI, also die vieles besser kann als Menschen, die kommt dann genauso in die Robotik rein. Im Moment haben wir Roboter, die vieles besser können als Menschen. Also die Waschmaschine ist ein kleiner Roboter, die Spülmaschine ist ein kleiner Roboter. Dein Putzroboter, der sich mittlerweile autonom im Büro bewegen kann, ist ein kleiner Roboter, der nur genau das kann. Die Rasenmäherroboter, die gibt es ja nur zuhauf, die das Spezifische können. Der riesige Durchbruch wird mit Robotik dann stattfinden, wenn diese Maschinen vieles, was Menschen können, besser können als Menschen können.
Boston Dynamics, Spin-off von Google und auch Tesla, Bolt Roboter. Wie siehst du den Trend? Ist es dort wahrscheinlich so wie bei allen Technologien, the winner takes it all? Also es gibt wahrscheinlich einen Anbieter oder...
Ja, also der winner takes it all. Mercedes-Benz hat das Automobil erfunden Und es gibt trotzdem eine ganze Reihe von Automobilherstellern. Und es gibt für jeden Markt irgendwo ein spezifisches Auto. Der eine, der einen Jeep braucht womöglich oder cool findet, der kauft sich so einen. Und der einen Sportwagen braucht, geht vielleicht eher zu einem der klassischen Sportwagenhersteller. Es wird einen riesigen Markt gehen. Die Roboter werden auch schon noch in die eine oder Richtung von ihrer mechanischen Auslegung optimiert sein. Also sie werden alle irgendwo humanoid aussehen, weil unsere gesamte Welt ist für uns Menschen gebaut. Wir sind zweibeinig aufrecht laufend mit zwei Armen und einem Kopf obendrauf in der Größenordnung zwischen 1,60 und 2 Meter ungefähr. Also in dieser Welt bewegen wir uns und da ist alles drauf ausgelegt. Also jede Tür, jeder Fahrstuhl, jeder Schreibtisch, jede Kücheneinrichtung, jede Spüle, jedes Objekt in unserer Umgebung ist für uns Menschen in dieser Größenordnung zweibeinig aufrecht laufend ausgerichtet. Also wird ein humanoider Roboter, der ähnliche Reichweite hat, das Reichweite in Form von Arm, wie weit kann er den Arm bewegen, ähnliche Größe, Höhe, Bewegungsfähigkeit hat, wird sich da am besten zurechtfinden können. Von daher wird es einen Markt in diesem Bereich geben. Trotzdem wird es sehr viel spezifischere Roboter geben, die dann etwas, wie zum Beispiel Amazon, die Paletten durch die Gegend fahren, super effizient fahren, tun können, ohne humanoid aussehen zu müssen.
Also, mega spannender Bereich. Wir reden nachher, was das für die Autoindustrie oder respektive für den Garagist könnte bedeuten. Aber all die Technologien, die man jetzt so gesagt hat, die funktionieren nur, wenn wir genügend Energie haben. Mhm. Das ist zum dritten Thema. Bei unserem Vorgespräch hast du ja geredet von dem sogenannten regenerativen Energien. Aktuell hören wir aber überall Energiemangel. Mhm. Immer wieder. Was braucht es, damit wir irgendwann mal regenerativ, also genügend Energie im Überfluss haben? Was braucht es dazu?
Ja, diese Strommangellage letztes Jahr, ne, war so ein Thema auch vom Bundesrat, Strommangellage, Stromsparen, das ist wieder so ein Thema mit der Angst. Und Angst ist nie ein guter Berater. Wir haben genug Energie. Wir haben Faktor 12.000 mehr Energie, als wir brauchen, nämlich den Fusionsreaktor, den wir versuchen, auf der Erde nachzubilden, den haben wir seit Millionen Jahren in unserem Sonnensystem, in der Mitte von unserem Sonnensystem stehen, das ist die Sonne. Und die strahlt halt in einem Spektrum Energie aus auf die Erde, mehr als wir als Menschen im Moment brauchen. Faktor 12.000 etwa ist das. Wir haben nur ein Energieernte-Thema. Also wie ernten wir diese Energie? Wie kommen wir an diese Energie ran? In der Vergangenheit haben wir das so gemacht, dass wir das gesamte fossile Zeitalter sozusagen genutzt haben. Wir haben Erdöl und Erdgas und was auch immer an fossilen Energien vorhanden war, angezündet und mit der thermischen Energie dann etwas gemacht. Und im Grunde ist das ja auch gespeicherte Sonnenenergie. Wenn man mal ganz weit zurückschaut, ist ja Erdöl auch mal Biomasse gewesen, die dann komprimiert ist. Und die Biomasse ist durch Photosynthese entstanden und das hat ja wieder was mit der Sonne zu tun. Also auch da wieder ingenieurswissenschaftliche Grundverständnis hilft sehr, um nachzuvollziehen, warum denn ein Liter Erdöl so viel Energie hat. Im Grunde ist das gespeicherte Sonnenenergie. Aber wenn wir jetzt heute schauen, wie wir schneller an Energie rankommen, wird es Solarzellen und Wind sein. Solarzellen sogar noch vor Wind, weil kann schneller skalieren, kann man schneller aufbauen. Und wenn wir die Entwicklung von Solarzellen uns anschauen, was Preis, Effizienz und Wirkungsgrad betrifft, dann sind wir in einem enorm positiven Pfad mit sehr wenig Kosteninvestitionen einen unglaublichen Sprung in die Energie, in diesem Fall Harvesting, also Ernte, Erzeugung, Ernte, liefern zu können. Und damit wird Energie sehr günstig. Das ist ein marktwirtschaftliches Prinzip. Wenn etwas im Überfluss da ist, wird es üblicherweise günstig. Und wir werden sehr günstige, sehr viel regenerative Energie haben können. Und das ist wieder der positive Blick auf diese Geschichte. Wir haben alle Lösungen schon da. Wir müssen es nur tun.
Ich habe mal gehört, lass uns nicht mehr in den Boden hineinschauen, sondern raufschauen, weil es ist alles oben und nicht unten.
Oder lass uns so machen wie die Natur, die macht auch alles mit der Sonne.
Und auf der anderen Seite wird auch noch viel Geld in Forschungsarbeit investiert zum Thema E-Fuels und auch Wasserstoff. Mhm. Macht das alles wirklich noch Sinn? Also wenn wir Elektro über Solarpanels direkt vor Ort können produzieren können, dann eine Umwandlung stattfindet in E-Fuels oder Wasserstoff, wie siehst du die Entwicklung?
Ja, die Frage ist, macht das Sinn, in Wasserstoff und E-Fuels weiterzuentwickeln? Die kurze Antwort darauf ist nein. Ich hatte dir versprochen, ich will kurze Antworten liefern. Jetzt habe ich endlich mal eine kurze geliefert. Die ist aber so verkürzt, dass sie wieder falsch ist. Nein, es macht keinen Sinn für das Automobil, also für den PKW, den Personenkraftwagen. Dieses eine Ding, wo wir drin sitzen, 2,5 Tonnen Metalle, um 80 Kilo Fleisch zu transportieren. Nein, das macht keinen Sinn. Aber es gibt Anwendungen, wo das Sinn macht. Langzeitspeicher von Energie, weil Speicher wird eine Währung. Wenn wir fluktuierende Energie haben, tagsüber scheint die Sonne, aber dafür sehr regelmäßig, nämlich jeden Tag, nachts halt vor allem nicht. Wind ist so ein bisschen jahreszeitenabhängig. Wenn wir viel Sonne haben, Sommer, haben wir meistens weniger Wind. Wenn wir im Winter viel Winterstürme haben, haben wir meist weniger Sonne und viel Wind. Also da hat man schon mal einen ausgleichenden Effekt. Aber trotzdem bleibt die Nacht ein Thema und die dunkle Nacht im Winter kalt. Mhm. Die Dunkelflaute ist so ein ganz wunderschöner deutscher Begriff, um wieder Angst zu beschreiben. Dunkelflaute, es ist dunkel und Flaute, was machen wir? Keine Energie, müssen wir frieren. Wie im Mittelalter. Nein, Speicher wird eine Währung.
Und wie denkst du, wie wird der Speicher sein? Wird er über Batterie sein? Wird er über Wasserstoff sein?
Es wird kurz, also die Antwort in kurz ist wieder so verkürzt, dass sie falsch ist. Aber wir brauchen kurzfristige Speicher. Das könnten Batterien sein oder das werden Batterien sein. Wir werden mittelfristige Speicher brauchen. Das sind wenige Tage dann. Das könnten dann die Pumpspeicherwerke in der Schweiz zum Beispiel sein. Also Wasserkraft, ne? Energie der Lage umwandeln. Die ist ein bisschen toleranter gegenüber der Zeit. Und dann haben wir sehr lange oder längere Speicherbedürfnisse und das könnten dann tatsächlich Synthfuels sein, wobei das nicht die letzte Iteration von Synthfuel, also sprich Benzine sein könnten, sondern vielleicht auch schon so ein Ammoniak-Vorprodukt oder ähnliches. Auch da wieder die Chemie und Physik hilft sehr. Je mehr ich Dinge umwandle, desto mehr Umwandlungsverluste habe ich, desto schlechter ist der Wirkungsgrad und wenn ich schon vorher in der Kette anhalten kann, dann habe ich einen höheren Wirkungsgrad.
Also wir sehen Energie von deiner Seite her im Überfluss vorhanden.
Also grundsätzlich ja. Es ist ein Thema, wie wir an die Energie rankommen und wie wir sie dann speichern. Und wenn wir jetzt mal Automobilsektor, Elektrifizierung in paralleler Betrachtung zum Energiesektor schauen, dann fahren wir auf der einen Seite die Elektrifizierung des Automobilsektors hoch. Jeder, der ein E-Auto zu Hause hat, hat etwa 50 bis 100 Kilowattstunden Speicher gekauft. Und wir haben ein Speicherproblem, wie wir gerade festgestellt haben. Und wenn wir diesen Speicher nutzbar machen könnten, hätten wir schon ein kleineres Speicherproblem. Also da sind... Und das sind diese Konvergenzen von Technologien und das ist das, was, glaube ich, Zukunftsforschung in dem Sinne, wie ich es mache, ein bisschen von dem abhebt, von nur Artikel lesen und vielleicht nur viel Zeitungen und Nachrichten lesen, Dinge dann zusammenzubringen und diese konvergierenden Trends mal zu analysieren. Das ist das, was Zukunftsforschung ausmacht.
Lass uns noch ins letzte Thema kommen und zum Abschluss über die Chancen jetzt ein bisschen klarer für einen Garagist, für die Automobilbranche anzuschauen. Wie siehst du die Zukunft von einem regionalen Garagist?
Es wird sich verändern. Es hat sich die letzten 100 Jahre nicht so wahnsinnig viel verändert. Da müssen wir mal mit den Leuten sprechen. Da sind jetzt hier immer diese Aufkleber oder diese großen Plakate hinten. 75 Jahre XY Autohaus, 50 Jahre XY Autohaus, zweite, dritte Generation. Die haben in der zweiten und dritten Generation das Gleiche gemacht, was sie früher gemacht haben. Das wird sich ändern. Das ist aber auch gut so, weil ein solcher Markt ist jetzt am Ende. Wenn der Neuwagenmarkt, und da haben wir Norwegen und Schweden schon, 80-90%, fast 100% Neuwagen sind elektrisch. Wenn ich das in meinem Autohaus mal oder in meinen Autohäusern, wo ich so ab und zu Besuch bin, anschaue, dann ist das wenige Prozent in der Schweiz, sind wir, glaube ich, bei 15-20% im Moment. Da ist also noch viel Luft nach oben und der Trend ist klein, wohin das gehen wird. Wenn ich mich auf den Verbrenner verlasse, dann werde ich verlassen werden. Und wenn ich meine Werkstatt darauf ausrichte, nur noch Verbrenner zu reparieren, werde ich in absehbarer Zeit nicht mehr viel zu tun haben. Das sind Dinge, die kann man jetzt schon sehen und nichts ist schlimm, wenn man es vorher weiß. Aber das bietet ja auch riesige Chancen, denn wo sind die Wachstumsmärkte? Stell dir mal vor, ich bin ein Automobilhändler, ein Autohaus, gut vernetzt in der Region. Ich kenne meine Nachbarn und Freunde und die Unternehmen, die auch links und rechts auf den Unternehmerfrühstücken und wie die Veranstaltung halt von den Gemeinden so heißen, sitzen. Wer hat unglaublichen Wachstum? Wer hat Bedarf an Fachkräften? Wer explodiert sozusagen im Jahresumsatz? Und das sind zum Beispiel die Solateure. Das sind die Leute, die Solarzellen auf Dächer schrauben. Und warum kann ich nicht mit denen zusammenarbeiten und einen gemeinschaftlichen Geschäftszweig entwickeln, der heißt E-Mobilität zu Ende gedacht? Zum einen verkaufe ich diesem Kunden ein E-Auto. Dann habe ich ihm aber auch seine Ladestation und sein PV-Dach mitvermittelt. Vielleicht zu einem Festpreis, vielleicht ohne den ganzen Heckmeck. Die Leute wollen sich nicht in alles einarbeiten, so wie ich zum Beispiel. Ich habe meine Solaranlage selber montiert und habe selber entschieden, wie ich das mache. Ich habe das sogar selber ausgelegt und habe dann bis zu der Zulassung oder bis zu der Genehmigung beim E-Werk das sozusagen bei mir selber gehabt. Genehmigung habe ich dann abgegeben, weil es mir einfach zu blöd war, diese Formulare auszufüllen. Auch da wieder Reglementierung. Stell dir mal vor, ich bin ein Autohaus in der dritten Generation, stelle jetzt fest, oh, es ändert sich was. Zwei Möglichkeiten. Ich mache so weiter wie bisher und fahre an die Wand. Oder ich nutze die Chancen und gucke, wo explodieren Marktanteile, wo explodieren Geschäftsmodelle. Ich rede mit meinem Solateur, ich rede mit meinem Elektriker, der die Ladeinstallation machen kann. Ich rede vielleicht mit einer IT-Bude nebendran, die bei großen Liegenschaften das dann lastmanagt und vielleicht schlau macht, auch mit KI hier wieder. Ich schaue mit meinem Wärmepumpeninstallateur, wo werden wir die nächsten großen Energietransformationsprojekte durchsetzen? Wie kann der E-Mobilitätsmarkt dort helfen? Oder vielleicht gehe ich auch einfach nur zu meinem Fahrradhändler gegenüber und schaue, wie funktioniert das mit dem E-Bike-Verkaufen? Die verkaufen irgendwie Faktor 10 mehr als sonst. Ja. Die Zweiradindustrie, also die Fahrrad-Zweiradindustrie, explodiert im Umsatz und im Marktanteil die letzten Jahre. Da gibt es Riesenchancen. Vielleicht nicht mehr in meiner Werkstatt im Bereich Ölwechsel und Zylinderkopf einstellen, aber es hat noch Chancen. Nämlich Mobilität wird der Mensch weiter wollen und mit Zusammenarbeit mit anderen Gewerken, mit anderen Industrien kann man an deren Wachstum profitieren.
Also das Auto als ich wird nicht mehr so wie heute das Auto alleine stehen, sondern es wird in einem Verbund sein von verschiedenen Sachen, die es dazu braucht. Das heisst, es ist nur noch ein Instrument der ganzen Geschichte, oder? Das bedeutet eigentlich Solarpanels, Speicherbatterie, die Energie fürs Auto. Das gehört die Wallbox, das ist eigentlich alles in einem drin. Und wir profitieren heute nur von einem und vom anderen nicht.
Ja, wir werden eben so dynamische Mobilitätssysteme haben, wir werden atmende Energiesysteme haben und wir werden halt auch Robotiksysteme haben, die enorm schnell lernen. Auch so ein Roboter wird mal ausfallen und mechanisch irgendeinen Defekt haben, auch da werden wir was reparieren müssen. Und da muss man auch mal schauen, wo ist die Schweiz im Bereich Manufaktur oder Herstellung sehr gut gewesen? Ich meine, wir haben hochkomplexe Uhren gebaut. Ja, also auf den tausendsten Millimeter genaue Zahnrädchen, die hunderte Jahre laufen. Ich meine, wir können Feinmechanik, wir können Engineering vom Allerfeinsten machen. Und Robotik, mindestens mal der bewegende Teil davon, ist nicht so weit davon entfernt. Also wir sind in einem Bereich ja schon sehr gut gewesen, die letzten paar hundert Jahre. Jetzt ändert der sich, nennen wir es jetzt Roboter. Warum sollten wir daran nicht auch gut sein? Jetzt haben wir softwareseitig, wir haben Google Entwicklungshub, Microsoft Entwicklungshub, beides riesige Konzerne weltweit, die relevantesten Konzerne in der IT, sind auch in Zürich. Wir haben das Drone Valley in der ETH, wir haben selbst das Crypto Valley in Zug, also eine neue Finanztechnologie, Krypto, hat sich in Zug angesiedelt. Wir haben ganz, ganz viele Dinge, wo wir als Schweizer, und ich bin mittlerweile auch Schweizer, wirklich stolz drauf sein können, wo sich neue Industrien entwickeln, was ja auch Riesenchancen ergibt. Warum sollte man immer auf dem, was man die letzten 100 Jahre gemacht hat, rumreiten? Vor allem, wenn man sieht, dass es an eine Wand fahren wird. Und ich glaube, das sieht jeder. Man muss es sehen wollen. Weggucken ist keine Option. Wenn ich mit 100 km/h geradeaus fahre und ich sehe die Wand, dann ist weggucken keine Option. Die Wand kommt trotzdem. Vielleicht sollte ich A bremsen oder B lenken. Ja, also, und da sind wir heute dran. Und wenn wir das mit dem Podcast erreicht haben, habe ich mein Ziel erreicht, Menschen ein bisschen zu inspirieren, mutig in die Zukunft zu schauen und die Chancen zu sehen, weil sie sind auch da.
Spannend, was du sagst. Und das bringt mich eigentlich zur fast unserer Abschlussfrage. Die Technologie, wie wir jetzt in dem Gespräch sind, die schreitet so schnell voran. Also ich habe mal gelernt, Technologie verdoppelt sich alle 18 Monate. Ich glaube, momentan ist es sogar nur ist es zurückgegangen auf 16 Monate oder alle Jahre. Also wahnsinnig schnell. Wie kann ich mich als Garagist darauf vorbereiten und vielleicht auch von deiner Arbeit, von dem Gedanken gut profitieren?
Das Mooresche Gesetz sprichst du an, das gilt für die Chipdichte, also die Anzahl Rechenkerne pro Fläche. Die ist noch immer ungebrochen exponentiell, das ist absurd, bietet aber auch dann die Möglichkeiten, was wir heute in ChatGPT sehen. Diese Möglichkeiten sind erst durch solche Chips ermöglicht worden. Wir haben andere exponentielle Entwicklungen, zum Beispiel Preisverfall von Solarzellen, Preisverfall von Batterien, wobei im Gegenzug dazu Wirkungsgradzuwachs von Solarzellen und Speicherdichte und Zyklenfestigkeiten, was man alles so an Batterien, an Parametern hat, die sich da wiederum verbessert haben. Also wir haben dort in verschiedensten Technologien verschiedene exponentielle Entwicklungen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, der Zuwachs von Rechenkapazität für AI-Anwendungen verzehnfacht sich alle 6 Monate. Also 10x alle 6 Monate ist eine Zahl, die Elon Musk letztens gebracht hat. Soweit ich das nachrecherchieren konnte, ist das nachvollziehbar und richtig. Zehnfach mehr Rechenkapazität alle 6 Monate. Was heißt das für Rechenzentrum in der Schweiz? Was heißt das auch für den Strombedarf für Rechenzentrum in der Schweiz? Einer der größten Vorwürfe gegen Krypto war ja, dass es so viel Strom verbraucht. Die nächste Frage wird sein, wenn ich statt Google ChatGPT nach einer Antwort frage, wie viel Energie braucht das? Auch da haben wir einen riesigen Energiebedarf, der wachsen wird. Und wir haben auch dort eine kleine Chipkrise im Kleinen, denn Energie erzeugen wir in sehr hohen Spannungslagen, also Höchstspannung, Mittelspannung und was dann am Schluss an der Steckdose rauskommt. Dann gibt es ein Netzteil, was dann in meinen Computer reingeht, ne, von 230 Volt irgendwie auf 12 Volt runter. Und das Netzteil hat dann noch eine 5- und eine 3-Volt-Schiene. Und am Schluss auf dem Chip landen dann wenige Volt, also wenige 3,3 oder 5 Volt und für den Chip selber noch weniger, 0,7 sogar. Das heißt, wir haben eine riesige Transformations-, also in diesem Fall wirklich Spannungstransformieren, Transformationsbedürfnis von Hunderttausenden Volt auf diese 3 Volt. Und dafür braucht es Chips und die haben wir im Moment nicht. Und wenn wir Faktor 10 alle 6 Monate haben und am Schluss sind diese Rechenzentren auf 3,3 Volt, aber da kommen halt keine 3,3 Volt Leitungen an, sondern Hunderttausende Volt, da werden wir Spannungswandler brauchen. Also das sind solche exponentiellen Entwicklungen, das sind solche dann wieder konvergierenden Technologieentwicklungen, die muss man sich anschauen, um dort die Wachstumstechnologie zu finden, auch die Flaschenhälse zu finden. Und ja, da gibt es auch Riesenchancen.
Aber jetzt als Garagist, also wenn ich mir jetzt, ich lasse das zu und ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema, was du alles da erzählst. Aber als Garagist, wo das jetzt nicht jeden Tag sich mit dem umschlägt.
Konkret, was mache ich
jetzt? Konkret, genau. Weißt du, also, boah, genau. Das tönt alles so riesig, es tönt, ja. Angst ist das Thema. Was würdest du mir vorschlagen?
Nichts ist schlimm, wenn man es vorher weiß. Probier es einfach aus. Also der Garagist, und davon gibt es eine ganze Reihe, die sagen, ja, nee, das Elektroauto, das funktioniert nicht. Dann fahr mal eins. Ja. Dann nimm dir mal 2 Wochen, wahrscheinlich geht das relativ einfach, wenn man Garagist ist, eine U-Nummer dran, ab aus dem Showroom und mal 2 Wochen fahren. Gib mal 6 deiner Nachbarn die Karre einfach in die Hand. Hier, komm, Ladekarte, die 50 Franken, die ist es mir wert, fahr das Ding und erzähl mir danach. Einfach mal probieren. Ich treffe immer noch Leute, 2024, April, auch Autohäuser, die das nicht benutzt haben. Das ist unfassbar. Reichweitenangst. Wie groß ist die Reichweite denn wirklich? Und wie viel fahre ich denn wirklich? Wie groß ist denn die Reichweitenangst dann, wenn ich es in meinem Tagesgeschäft habe? Nämlich 0. Also, probier es. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, geh doch mal zu deinem Elektroinstallateur. Frag doch mal, hey, wie sieht es denn aus? Ich verkaufe dem demnächst ein Elektroauto. Der will es unbedingt. Kannst du ihm die Ladestation? Können wir das so in einem Package haben? Geh doch mal zum Solarinstallateur. Hey, der kriegt jetzt ein Elektroauto und eine Ladestation. Können wir dem nicht noch eine PV-Anlage verkaufen? Und dann macht ihr womöglich einen Revenue-Sharing draus. Jeder kriegt 3% vom anderen oder keine Ahnung, was das Lead generieren. Das ist das Typische, was wir ja machen, oder? Macht's doch einfach. Es macht Riesenspaß, bietet Riesenchancen. Ausprobieren. Was kann man sonst noch tun? Fortbildung, Nutzen, E-Mobilität. Was heißt das mit dem Akku? Gebrauchtwagen für Elektroauto. Was ist das Größte? Früher haben wir mit dem Stethoskop, mein Vater ist ja auch aus der Industrie, noch Köpfe abgehört oder die Zylinder abgehört. Ja, hinten, weil thermisch meistens schwierig, so hintere Lager immer schwierig. Ja, hinten schon ein bisschen laut, vorne ein bisschen zahnig. Mal sehen, hier müsste man was tun. Oder Wartung von Gebrauchtwagen. Ein Gebrauchtwagen-Check war relativ klar. Zahnriemen musste beigemacht werden, Wasserpumpe kam, musste beigemacht werden. Wie sehen die Bremsen aus? Wie sehen die Reifen aus? Spur und Sturz einstellen, solche Geschichten. Hey, Spur und Sturz und Reifen bleiben. Aber wie sieht der Akku aus? Welche Kapazität der Akku? Ist der nur schnell geladen worden? Wie wurde der behandelt? Was macht der Zelldrift? Das sind andere Begriffe, das ist aber die gleiche Fragestellung. Welchen Wert hat das Gebrauchtauto? Kümmert euch doch um die neuen Technologien. Es gibt eine wunderbare Software, habe ich ein bisschen mitentwickeln dürfen, die den Akku ausliest. Die dir auf den Blick von der Skala Rot und Grün und Blau von mir aus sagt, sehr guter Akku, eher ein bisschen müder Akku oder schwieriger Akku. Oder Laufleistung ist nicht mehr so ein Thema bei Elektroautos. Aber wie wurden sie geladen? Immer 0-100% oder immer schnell, immer langsam? Da gibt es Kennwerte für. Kümmert euch doch drum. Werdet doch der fachkompetenteste Gebrauchtwagenverkäufer für Elektroautos. Jetzt beginnt der E-Mobilitätsmarkt nämlich auch im Gebrauchtmarkt durchzuschlagen. Die ersten Autos werden 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt. Jetzt kommen die ersten Gebrauchten und die Leute fragen sich, boah, so einen neuen Tesla 100.000 oder 80.000 kann ich nicht auch in Gebrauch nehmen. Boah, die Batterie, ich weiß es nicht. Ja, dann findet die Antwort darauf. Wie ist die Batterie? Gebt von mir aus eine Garantie drauf. Geht zu euren Versicherungsvertretern und sagt, ey, können wir nicht eine Batteriegarantie entwickeln? Ja, macht doch mal. Coole Dinge, die explosionsartig wachsen werden. Und der Gebrauchtmarkt für Elektroautos wird explosionsartig wachsen, weil der Neuwagenmarkt wächst explosionsartig. Das kommt dann mit 5 oder 8 Jahren Verzögerung im Gebrauchtmarkt an. Und im Gegenzug dazu wird der Gebrauchtmarkt für Verbrenner implodieren. Den Verbrenner, den ich heute in deiner Garage gestellt habe, der wird in 5 Jahren Wert 0 haben. Nicht, weil er uralt ist, sondern weil er unverkäuflich ist.
Hey, mega spannend, was du alles erzählst. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast vom Anfang her, wir könnten einen Podcast machen für jeden
einzelnen Thema. Wir sollten einen Podcast machen für jeden Thema.
Ich sage danke vielmals für deine Gedanken. Und merci euch draussen natürlich auch, liebe Zuhörer, dass ihr zugelassen habt, dass ihr hoffentlich auch positiv inspiriert sind und einige Chancen sehen, so wie es der Morel Westermann erzählt hat. Kontaktdaten, die Links, die du gesagt hast, tun wir in die Shownotes. Und ja, die, die noch nicht den Podcast abonniert haben, dann möchte ich doch das jetzt einfach auf Abonnieren klicken. Ich sage danke vielmals, Morel Westermann. Bis hoffentlich bald wieder.
Podcast. Präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcast ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny, Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappin, Leitung Carla Keller.